Okay, letztes Mal ging es darum, die Jünger haben sich gestritten darüber, wer der Größte, der Erste sei. Und der Herr Jesus Christus fragte, worüber sie sich ausgetauscht hätten. Und sie schwiegen auf einmal, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer der Erste sei. Aber der Herr Jesus Christus hat ihnen die Kriterien genannt, was es heißt, aus seiner Perspektive, und er hat die richtige Perspektive, der Erste zu sein. Und dann liefert uns der Evangelist Markus zwei Beispiele, zwei Veranschaulichungen, anhand von welchen wir in Erfahrung bringen können, was wahre Größe ist. Anhand von diesen beiden Veranschaulichungen werden wir lernen, wie wahre Größe in der Praxis aussieht. Wir sind in Markus 9 und ich lese ab Vers 33. Markus 9 ab Vers 33 und ich glaube, wir lesen bis zu, Moment einmal, Vers 42. Markus 9 ab Vers 33. Und er kam nach Kapernaum. Und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Und dann fährt er fort, wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt und so weiter. Nun merkt, am Anfang nahm er ein Kind zu sich und dann in Vers 42 spricht er wieder von dem Kleinen. Und ich werde mich dazu positionieren. Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, sagte er nicht, dass es verkehrt ist, der Erste sein zu wollen. Er hat sie nicht dafür gescholten, sagen wir es so, dass sie ein Verlangen danach hatten, ja, nach Größe. Die Ambition, der Ehrgeiz, ist nicht an und für sich schlecht, möchte ich vorsichtig sagen. Es gibt auch zwei Worte im Neuen Testament, zwei griechische Worte. Der eine heißt immer was Negatives, Streitsucht und solche Dinge. Das ist das Wort Eritea. Es bedeutet Streitsucht. Und dann gibt es Philotimeomai. Philo ist Liebe oder Zuneigung. Und Time hat mit Ehre zu tun, dass man die Ehre liebt oder, nicht, dass ihr den falschen Eindruck habt, dass man etwas für eine Ehre hält. Wir setzen unsere Ehre dran. Das ist eine Art Ambition. Es ist die Selbstsucht, die den Ehrgeiz schlecht werden lässt. Wenn wir unser Bestes sein und geben wollen, um ihm Ehre zu bringen und zu geben, wäre es nicht und ist es nicht verkehrt. Aber sie schwiegen, was uns darauf hinweist, dass ihre Motive nicht gut waren. Sie schwiegen, weil ihr Gewissen sie geplagt hat. Sie hätten aber nicht unbedingt schweigen müssen, wenn das, was sie für Größe gehalten haben, dasselbe wäre wie das, was Jesus für wahre Größe hält. Man würde sich darüber nicht streiten, aber man wäre bestrebt, es zu sein, also das, was wahre Größe ist. Da würde man bestimmt sagen, ich bin nicht so demütig, wie ich es gerne sein möchte. Oder ich benehme mich leider nicht wie der Letzte, wie ich es eigentlich sollte. Ich diene nicht, wie es sich gehört. Sicherlich tue ich es nicht zu dem Ausmaß, wie jemand wie ich es eigentlich tun sollte, aber ich möchte es gerne. Ich möchte so viel dienen, wie es der Herr von mir abverlangt. Er hat sie nicht zurechtgewiesen dafür, dass sie ein Verlangen nach Größe hatten. Wisst ihr, gewissermaßen könnte man sagen, es ist so ähnlich wie, wenn man an dem Fundament baut, ich rede jetzt von der Gemeinde, und es heißt, wer darauf Gold und Silber und kostbare Edelsteine baut, das hat Bestand. Und willst du dann ausgerechnet Holz und, Stoppel und so weiter, Brennbares drauf bauen? Wenn du das tun willst, dann ist das nicht Größe. Aber wenn du das Haus Gottes mit Edelsteinen und mit Baumaterialien bauen willst, die Bestand haben, das ist Größe. Und es ist nicht verkehrt zu hoffen, dass das, was man mit seinem Leben macht, zumindest in der Ewigkeit Bestand hat. Willst du denn, dass das, was du machst, keinen Bestand hat? Ich denke nicht. Gott hat uns das Leben gegeben, nicht, dass wir es wegschmeißen, sondern dass es etwas wert ist. Also wenn diese, darüber diskutieren, wer der Erste ist, dann, Jesus hat sie nicht dafür korrigiert, sondern er wollte, dass sie umdenken und erkennen, was wahre Größe ist. Und wenn ihr aus Gottes Perspektive die Großen oder die Ersten sein wollt, dann ist es okay. Ihm wohlgefällig zu sein, das sollte unser Ziel sein. Andere höher zu erachten als uns selbst. Aus Gottes Perspektive, wer die anderen höher achtet als sich selbst, der ist ein Großer in dem Reich Gottes. Wer Gott Ehre bringt, der ist ein Großer. Seht ihr, es ist nicht verkehrt, okay, gut, die Bibel sagt, die mit sich vergleichen, die unter sich vergleichen, die sind nicht weise. Aber dass wir unser Bestes geben wollen, ist nicht verkehrt. Er hat aber ihnen erklärt, was wahre Größe ist. Wer auch immer, und ich meine jetzt nicht nur unter den 12, sondern überall dort, wo es Menschengruppen gibt. Wer auch immer, und die Lehre hier ist nicht Demut und Dienst sind die Belohnung dafür, sagen wir es so. Demut und Dienst sind der Preis dafür, damit man später im Reich die Auszeichnung der Größte bekommt. Seht ihr, ich will euch nicht, und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns nicht dazu ermutigen, seid demütig, seid Diener, damit ihr dann später belohnt werdet, ihr seid die Größten. Nein, was er sagen will, ist, Demut und Dienst sind der Inbegriff der Größe in seinem Reich. Und ich meine jetzt, natürlich gibt es später das Reich, dass dein Reich komme, das tausendjährige Reich, wo Jesus König sein wird und hier auf Erden regiert und wir mit ihm. Aber ich meine jetzt, wer nicht von oben geboren wird und es heißt, dass es Elemente des Reiches auch jetzt schon gibt. Okay, Demut und Dienst sind jetzt, wo Jesus König ist, der Inbegriff der Größe. Dann heißt es, okay, wer auch immer der Erste sein will, so will er der Letzte sein. Und das ist zukünftig und es hat mit Wollen zu tun. Der wird wollen, der Letzte sein. Es ist eine Entscheidung. Der bringt seinen Willen dafür ein, der Letzte zu sein. Es ist eine willentliche Entscheidung. Entscheiden wir uns bewusst dafür, der Letzte zu sein? Das heißt, wer der Erste sein wird unter euch, der wird, aber die Idee ist hier, er wird wollen, der Letzte sein. Er wird sich dafür entscheiden. Von allen der Letzte. Nicht gegen Ende, sondern von allen. Nicht allen in der Welt, aber allen in seiner Gruppe. Ob es die Familie ist oder in der Gemeinde oder wo auch immer du bist. Es gibt verschiedene Gruppen, in denen wir uns befinden. Sei der Letzte. Und wenn man sagt, du bist doch der Letzte, sollten wir uns geschmeichelt fühlen. Okay? Was heißt es aber, der Letzte zu sein? Letzte Woche habe ich erwähnt und habe euch auch gefragt und wir hatten verschiedene Ideen. Chronologisch, also die Kinder, die laufen und wollen die Erste in der Schlange sein. Oder das erste Kind in der Schlange und das Erste, das ein Eis bekommt und so weiter. Aber auch in der Einstellung, und ich möchte diese Dinge nicht alle wiederholen von der vergangenen Woche. Und was es heißt, aller Diener zu sein. Nun, es ist nicht das Wort Doulos, Sklave. Es ist das Wort für Diakon. Also ein freiwilliger Diener. Ich sage nicht, dass kein Sklave jeweils freiwillig Sklave war, aber es gab schon eine Pflicht, ein Gezwungensein. War man Sklave, dann musste man das, denn Rom hatte, verhängte die Todesstrafe auf einen Sklave, der weggerannt ist oder der seinen Meister in Gefahr gebracht hat. Aber Diakon, das ist was anderes. Das ist, wenn du freiwillig anderen dienst und hilfst. Ein Diakon sucht das Beste für denjenigen, dem er dient. Es ist, könnte man vielleicht sagen, Liebe in der Praxis. Ich habe nicht lange darüber nachgedacht, aber weil es freiwillig ist, nun, ein Sklave kann vielleicht seinen Meister, seinen Herrn verwöhnen. Ich stelle mir vor, es könnte Sklavenmeister geben, die überhaupt nicht fit sind, sie sind nicht im Stand. Es ist tatsächlich so, nach dem Bürgerkrieg in den USA gab es, nachdem die Sklaven befreit waren, sie waren die Leute, die alles konnten. Die Meister, die Sklavenhändler oder die Besitzer der Sklaven, die mussten nicht wissen, wie man kocht, wie man Holz bearbeitet für den Kamin und alles andere. Also wer konnte alles? Es waren die Schwarzen. Es waren die Sklaven. Sie waren die Schmiede. Sie waren die Ahnung hatten von Landwirtschaft und so weiter. Schon interessant. Also kann Sklavendienst in unserem Bereich, also unter Menschen, vielleicht nicht vorteilhaft sein, nicht wirklich vorteilhaft sein für den Besitzer. Aber das, was wir als Diakone, als Menschen, die anderen freiwillig dienen, ob wir nun dieses Amt innehaben oder nicht, das wird hoffentlich im Interesse sein derer, denen wir dienen. Wir wollen sie nicht. Und übrigens, wenn ich später vielleicht ein paar Worte dazu verliere, zu den Kindern und wie wir Kindern dienen sollten, wollen wir natürlich nicht, dass unsere Kinder verwöhnt sind und dass sie sich alles erlauben können und dass es für sie keine Grenzen gibt. Nein, das wollen wir nicht sagen. Aber andererseits, wenn wir für sie Zeit haben, wenn wir uns für sie interessieren und so weiter, ist das nicht verkehrt. Das wird sie nicht verwöhnen, Wenn sie aber auch das Wort Nein akzeptieren. Nein, Papa hat jetzt nicht die Zeit dafür, aber später. Also ein Kind, das denkt, er darf sich alles erlauben, das wird für das Kind nicht gut sein. Okay, und Stichwort Kind. Der Heilige Geist und der Evangelist Markus gibt uns hier zwei Beispiele. Ich denke, beide hängen damit zusammen, mit diesem Thema. Wie sieht das praktisch aus? Letztes Mal haben wir viel gehört und besprochen. Und jetzt nehmen wir diese zwei Beispiele. Wir fangen mit den Kindern an. Der Herr Jesus nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Was könnte er uns durch diese unwichtige Person beibringen wollen, hätte man vielleicht denken können. Nun, hoffentlich denken wir nicht so über Kinder. Aber in manchen Kulturen sind die Kinder wirklich nicht sehr wichtig. Es ist furchtbar, dass es so viele Waisenkinder und vernachlässigte Kinder gibt in anderen Ländern. Ich will die Länder nicht nennen, falls ich falsch liege, aber ich habe Geschichten gehört von Menschen, die da gewesen sind, von den Kindern zum Beispiel, die unter den Straßen in den Kanalisationen und so weiter wohnen. Und sie bringen sich dort in Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit und so weiter. Aber Kinder lieben und brauchen Schutz. So lernen sie auch Vertrauen. In die Arme zu nehmen. Und es heißt nicht, dass, vielleicht heißt es irgendwo in der Bibel, dass der Herr Jesus Christus sein Kind auch auf den Schoß nahm. Aber hier heißt es, er nahm das Kind in die Arme. Und es war an einem öffentlichen Platz und ich will ja nicht dumm sein, aber heutzutage gibt es Probleme in dem Kindermissbrauch. Und ich möchte nur erwähnen, er hat das Kind in die Arme genommen, er hat es aber vor allen gemacht, an einer öffentlichen Stelle, war nicht irgendwo, wo es sich nicht gehörte. Natürlich hätte der Herr Jesus Christus nicht gesündigt, aber ich finde es nur schön, wie es beschrieben wird hier. Und was hatte er dadurch gezeigt? 3D, plastisch, in real time, hat er das Kind aufgenommen, nicht abgelehnt, sondern eingeladen, zu sich genommen, nicht auf Distanz gehalten. Er hat seine Nähe gesucht. Also der Herr Jesus Christus suchte die Nähe des Kindes. Er hat es so, wie es war, akzeptiert, angenommen. Und hat ihnen, den Jüngern, gezeigt, dass das Kind ihm wichtig ist. Er hatte für das Kind Zeit. Er hatte an dem Kind Interesse. Es war für ihn nicht ein Störfaktor. Kinder existieren nicht in erster Linie für uns. Lehne ich mich ein bisschen zu weit zum Fenster raus? Manchmal denken wir, die Kinder erfüllen uns. Das tun sie auch. Wir lieben die Wärme und die Nähe und die Zuneigung und das Vertrauen und so weiter. Aber wir existieren für sie, also wir erziehen sie, wir geben ihnen, wir versorgen sie. Und ich sage nicht, dass es verkehrt ist, wenn wir unsere Freude an ihnen haben, aber sie existieren nicht in erster Linie für dich. Wer dient hier wem? Der Herr Jesus Christus möchte seinen Jüngern, übrigens 11 davon würden dann die Apostel sein, nach denen die, was sind das, Tore im Himmel in dem neuen Jerusalem genannt werden. Ein 12. kam dazu. Und doch hat er ihnen beigebracht, nehmt euch ein Beispiel an diesem Kind. Nun, ist Aufnehmen nur physisch? Ich denke nicht. Aber es gehört dazu. Es ist nicht verkehrt. Das heißt hier auch, wer ein solches Kind. Es musste nicht dieses Kind sein. In der Kirchengeschichte hat man darüber spekuliert, wer vielleicht dieses Kind hätte gewesen sein können. Sie hatten vermutet, dass ein der ersten Kirchenväter dieses Kind war. Aber ein solches Kind, es muss nicht dieses sein. Wir nehmen nur ein Beispiel an diesem Kind. Und man nimmt es in Jesu Namen auf. Und wenn man das tut, heißt es weiter, der nimmt mich auf. Etwas Ähnliches kommt dann später in Kapitel 10 vor. Und das werden wir dann, so Gott will, betrachten. Dort hat es mit dem Heil zu tun. Wenn du in den Himmel kommen möchtest, müsstest du sein wie ein Kind. Aber hier geht es ja um Dienst, um die Dienermentalität. Es geht um mehr als nur darum, etwas Kuscheliges zu umarmen, denn wir würden Jesus nicht dauernd nur umarmen wollen, aber aufnehmen. Als ich mir die Stellen angeschaut habe, wo dieses Wort im Neuen Testament vorkommt, habe ich an Offenheit gedacht. Offenheit. Aber auch an Empfangen. Wenn ihr dieses Wort nachschlagen würdet, würdet ihr sehen, es hatte auch oft damit zu tun, wenn ein Dorf oder wenn eine Stadt die Jünger Jesu aufnimmt. Aufnehmen von Personen, Gäste aufnehmen und so weiter. Es ist dasselbe, wie wenn man einen Brief entgegennimmt. Man nimmt es, also jemand streckt es dir entgegen und du nimmst es an. Sind wir Kindern gegenüber offen oder geschlossen? Annehmend oder ablehnend? Es ist eine Entscheidung, nicht nur eine Neigung. Er sagte, wer der Erste sein wird, der will, also der soll zukünftig wollen, der Letzte sein und aller Diener. Nun, annehmen. Und dann heißt es in meinem Namen, in Jesu Namen, wie es Jesus tun würde. Wenn du etwas im Namen eines anderen machst, dann machst du es in ihrem Auftrag. Du bist dazu berechtigt. Du handelst an ihrer Stelle. Du tust es, als würde es Jesus sein. Du bist sozusagen an Jesu Stelle. Wie es Jesus in Vers 36 tut, so tun wir es auch zu anderen Zeiten. Du stellst dich dem Kind hinten an. Du tust seine Interesse vor deinen Stellen. Du stehst für es auf. Also das heißt, wenn es ein Bedürfnis hat und du sitzt ganz bequem, vielleicht sogar unter der Decke, denn es ist vielleicht nicht mal 20 Grad in deiner Wohnung und du fühlst dich gerade sehr bequem unter deiner Decke, aber das Kind hat ein Bedürfnis. Praktisch gesehen stehst du fürs auf. Du legst das beiseite, was du machst. Du nimmst dir fürs Zeit. Du lässt es zuerst essen, wenn das vorteilhaft ist, bevor du deinen Appetit stillst. Kirsche erzählt von ihrer Mutter, von ihrer Oma, dass sie nach dem Krieg und während des Krieges immer zusah, dass die Familienmitglieder zuerst gegessen haben, stellte sich hinten dran. Kirscher vermutet, dass sie ihre Gesundheit dadurch geschwächt hat. Aber es bleibt dir auf jeden Fall in Erinnerung. Das heißt nicht, dass du das Kind verwöhnst, das habe ich auch vorhin gesagt, aber du erkennst seine Wichtigkeit an, sein Potenzial, was es für den Herrn sein könnte, für die Menschheit sogar. Du erkennst seinen Wert für den Herrn, für die Gemeinde, für die Zukunft an. Es ist nicht nur wichtig, weil es dir etwas bringt, sondern es ist wichtig, weil es im Bilde Gottes ist. Es ist wichtig, weil es möglicherweise ein Leitender in der Gemeinde sein wird, oder einfach ein treuer Nichtleidender, weil es eine ewige Seele hat, weil es mit Gott auf ewig sein kann und hoffentlich sein wird. Und weil du dich nicht zu wichtig nimmst, weil das, was du machst, nicht deshalb wichtig ist, nur weil du es machst, deine Ruhe, deine Projekte, deine Unterhaltung. Was zeigst du, was stellst du unter Beweis, indem du ein Kind in Jesu Namen aufnimmst? Du nimmst dadurch Jesus auf. Zugegeben, manche wollen selbst das nicht tun. Aber die an ihn gläubig sind, wie hoffentlich du und ich, also ich auf jeden Fall und hoffentlich du auch, hörte das sich ein bisschen stolz an. Es ist nicht eine Anmaßung. Ich weiß, dass ich erlöst bin und ich gehe davon aus, ihr seid es auch. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bitte nehmt Jesus an. Aber denn es, ja, nehmt Jesus an, das ist es eben. Wer ihn angenommen hat, der wird auch ihn gerne immer wieder annehmen. Und wenn du ein Kind annimmst, und wäre Jesus hier im Fleisch in diesem Zimmer, würde er sich der Kinder annehmen. Aber er ist nicht hier, er ist in seinem Leib, seinem verherrlichten Leib, droben im Himmel. Und er kann das hier jetzt nicht machen, physisch. Aber du kannst es machen, an seiner Stelle. Und wenn du das machst, dann nimmst du quasi Jesus an. Weil du das machst, dass du das übernimmst, was Jesus hier machen würde. Also nimmst du Jesus an. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Was hat der Herr Jesus Christus über seinen Dienst gemacht? Ich mache immer das, was ich vom Vater sehe. Ich tue immer den Willen des Vaters. Okay, du siehst ein Kind und du denkst, Jesus würde dem Kind dienen. Also nimmst du dem Herrn Jesus Christus quasi seine Aufgabe ab oder übernimmst sie und du dienst dem Kind. Du hast Jesus angenommen. Aber Jesus tut nur das, was des Vaters Wille war. Also nimmst du quasi auch den Vater an. Du nimmst Gott an, nicht weil das Kind Gott ist. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber weil du das machst, was Gott will. Und? Okay. Ich will aber das in dem richtigen Verhältnis halten. Jesus hatte auch Zeiten, wo er sich zurückgezogen hat. Frühmorgens ging er beten. Es heißt in einem Evangelium, er zog sich immer wieder zurück, um zu beten. Er ging auch mit seinen Jüngern, er schickte die Mengen weg, damit er Zeit verbringen konnte mit seinen Jüngern. Also ist es selbst der Herr Jesus Christus, und er ist vollkommen, der hat nicht alle Zeit nur mit den Kindern verbracht. Er hat sich erlaubt, Kindern und Erwachsenen zu sagen, jetzt nicht. Dies zu tun ist nicht verkehrt. Es ist auch nicht verkehrt, einem Kind beizubringen, dass er seine Wünsche zurückstellen sollte. Wir hatten die Freude in den vergangenen Tagen, unsere Enkelkinder, unsere, nicht alle, aber vier davon bei uns zu haben. Okay, Enkelkind, jetzt muss Opa an dies oder das arbeiten. Opa hat in 30 Minuten eine Skype-Konferenz, wofür er letzte Vorbereitungen treffen muss. Jetzt ist es nicht günstig. Vielleicht nimmt man 30 Sekunden mit dem Kind oder eine Minute. Und wisst ihr, das bedeutet dem Kind viel und langt vorerst. Es ist auch nicht verkehrt, wenn die Mutti oder der Vater oder die Oma das Kind rausführt und sagt, du kannst nachher wieder Zeit mit Opa verbringen. Es ist nicht immer Opa, aber es ist beispielsweise. Er muss sich gerade vorbereiten, er muss arbeiten, jetzt kann er nicht. Aber es ist nicht eine generelle Ablehnung, nur weil es zu der Zeit gerade nicht passend ist. Und was hat Jesus getan? Ich tue immer den Willen meines Vaters. Dein Wille geschehe. Wie zeigt man also wahre Größe? Unter anderem, indem man unter Beweis stellt, Kinder sind uns wichtig. Wir sind auch bereit, Kinder anzunehmen und ihnen zu dienen und sogar hinter ihnen zu sein, die Letzten zu sein. bedeutet, dass selbst Kinder irgendwie vor uns sind in der Praxis, in unserer Einstellung auch. Das war wahre Größe auf der persönlichen Ebene. Nun würde man erwarten, schaut euch Vers 42 an, wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß und so weiter, setzt dich mit dem Wort Kind an oder klein. Aber was sehen wir dazwischen? Wir sehen in den Versen 38 bis 41 andere Worte. Es kann sein, dass ich Teil dieser Bibelstunde auf das nächste Mal aufheben muss. Aber Beispiel 2. Beispiel 1 war ein Kind. Jetzt hat der Heilige Geist sich entschieden, es ist gut, ein zweites Beispiel zu geben. Und wenn wir das lesen, denken wir vielleicht nicht unbedingt, dass es ein Beispiel ist. Wir könnten vielleicht denken, boah, das ist ein bisschen durcheinander. Womit setzt sich der Heilige Geist mit dieser Diskussion fort? Vers 38, Johannes aber antwortete ihm, Jesus, und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Wir hatten die Demut auf persönlichen Ebene gesehen. Jetzt sehen wir die, könnte man vielleicht sagen, Großmut. Demut mit dem Kind. Eine andere Art von Demut, aber ich möchte es gerne Großmut nennen. Auf der kirchlichen Ebene, gemeindlichen Ebene, obwohl ich sofort einräumen will, noch hat es zu dieser Zeit die Gemeinde nicht gegeben. Es gibt Menschen, die denken, Adam war der erste Mitglied der Gemeinde, okay? Wirklich, es gibt das. Sie denken, es hat immer die Gemeinde gegeben. Aber Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das passierte dann, die Geburtsstunde war Apostelgeschichte 2. Wir könnten sagen, auf der Ebene der Zusammenarbeit, kollegialen Ebene, auf der kooperativen Ebene, wir sind nicht die einzigen Christen. Das ist euch klar. Es gibt auch in dieser Stadt zahlreiche Christen, also wiedergeborene Christen. Wir sind nicht alle unter einem Dach. Anstatt die Verse 38 bis 41 zu überspringen, obwohl sie uns wie eine Unterbrechung vorkommen, wollen wir dann sie betrachten in diesem Zusammenhang. Es scheint mir so, als hätte Johannes eine Verbindung zu diesem Thema gesehen. Ich denke nicht, dass Johannes mit seinen Gedanken woanders war und dass Jesus sie zu dem eigentlichen Thema zurückholen musste. Hey, deine Gedanken nehmen dich irgendwo hin. Okay, ich antworte schnell deine Frage, aber kommen wir zur Sache. Nein, ich denke, Johannes Gewissen hat sich gemeldet. Er dachte nicht nur daran, dass man ein Kind annehmen und ein Kind in Jesu Namen dienen sollte, sondern, Stichwort in meinem Namen, plötzlich fällt ihm ein, da war jüngst einer, der in Jesu Namen, in deinem Namen, etwas getan hat. Und ich habe ihn nicht angenommen, weil ich meinte, er hätte uns nicht angenommen. Also seht ihr, annehmen und Werke im Namen Jesu tun. Das ist ein bisschen Verbindung hier. Diese Ideen haben ihm zu denken gegeben. Aber wir heben das auf das nächste Mal auf. Wie wir mit Andersdenkenden innerhalb Jesu Gemeinde umgehen. Ist das demütig oder überheblich? Halten wir uns für die Ersten oder die Letzten? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Lektion. Ich habe noch nicht gesagt, was die Lektion ist. Aber, und das ist jetzt keine Entschuldigung für die Ökumene, für eine unbiblische Ökumene. Andererseits wollen wir nicht alles verteufeln, was nicht Bibelgemeinde Magdeburg heißt. Ohne meinen Hintergrund kritisieren zu wollen. Ich komme aus vorwiegend Bibelgemeinden und Baptistengemeinden und es hat so einen Witz gegeben, er ist ein Big B Baptist with a Big B in beiden Stellen. Baptist. Eigentlich wird es B-A-P-T-I-S-T, aber mit Big B am Anfang und auch in der Mitte. Nun, die Gemeinde, die uns herausgesandt hat, ist auch eine baptistische Gemeinde. Kann man sagen, ich komme aus einer baptistischen Gemeinde. Warum? Ja, weil auf jeden Fall diese Gemeinde sich an der Bibel hält. Wenn diese Gemeinde, die sich an der Bibel hält, einen anderen Namen hätte, dann würde ich vielleicht was anderes sein. Wichtig ist mir nur, es hält sich an der Bibel. Glaubt der Bibel, praktiziert die Bibel. Der Name ist für viele vielleicht sehr wichtig, mir ist es weniger wichtig. Aber es gibt wirklich Menschen in dieser Konfession, sie denken, dass die Baptisten die Braut Christi sind und alles andere ist nur Freund des Bräutigams. Das ist kein Witz. Wisst ihr was? Das ist nicht sehr großmütig.